Das Mokka FD Orchestra und der Titeltrack der Erfolgsserie Babylon Berlin zu Asche, zu Staub gerade gehört. Die kostspieligste deutsche TV-Serie aller Zeiten geht in die dritte Staffel und dass die Verfilmung des Werkes Volker Kutschers so gut funktioniert auf dem Bildschirm und auch auf der großen Leinwand, das hat definitiv mit der Musik des Mokka Heftige Orchestras zu tun, das in den ersten Staffeln auch im Zentrum der Serie musizierte. Fürs Orchester und die Musik der Serie hauptverantwortlich sind meine nun eingetroffenen Gäste Nico Weidemann und Mario Kamien. Schönen guten Tag, hallo.
Hallöchen.
Hey Winston.
Wie geht's euch?
Sehr gut.
Guter Tag heute, ja. Wir sind schon echt ordentlich warm gequatscht und jetzt kriegst du die Sahne.
Das hört sich vielversprechend an. Warm gequatscht seid ihr, weil ihr schon so ein bisschen unterwegs gewesen seid im Auftrag des Orchesters.
Genau, in Auftrag unserer eigenen
Eigenauftrag.
Agenda, genau.
Ja, ja. Wo kommt ihr gerade?
Na, wir waren gestern Abend waren wir auf einem nicht näher genannten großen Konzern, der uns eingeladen hat, da zu spielen, aufzuspielen. Und es war das erste Mal seit wie vielen Wochen?
Naja, wann haben wir? In Kopenhagen haben wir als letztes gespielt.
Das ist das erste Mal seit 2 Monaten alle wieder zusammengekommen.
Sehr schön.
Flutscht alles gut.
Mhm. Ja, sehr gut. Das heißt, ihr seid auch gut vorbereitet für die Record Release Show, die ja dann auch quasi schon vor der Türe steht. Am 17. Das ist nicht mehr allzu lange hin.
Am Montag.
Da ist alles vorbereitet.
Ja, also so. Wie man halt sich vorbereitet als Big Band.
Wie macht man das eigentlich? Ohne Proben nach oben funktioniert ja wahrscheinlich auch nicht bei so vielen Leuten.
Ja, aber ganz wenig geprobt wird.
Ja, okay. Das sind alles irgendwie die richtigen Cats, die spielen auch nicht einfach wie eine Band, kann man sich das nicht vorstellen. Mhm. Das sind einfach Typen, die sind natürlich, ist es jetzt inzwischen eine Band geworden, aber dennoch, das sind einfach hochgezüchtete Virtuosen.
Ja.
Also es sind wie Rennpferde, die sozusagen irgendwie im Stall stehen und mit den Füßen scharren und die wollen halt gutes Material haben,
ja.
Aber haben auch schon wieder vergessen, weil sie inzwischen schon 3, 4, 5, 6, 7 andere Jobs hatten.
Ja.
Also das ist.
Aber sie freuen sich auf mit unserem Submarine, ja, also wenn wir dann im Nightliner sind.
Geil.
18 Mann oder sagen wir mal
14 Musiker und auch noch Techniker dazu wahrscheinlich, ne?
Ja, Severia auch, ja. Als Kapitänin sozusagen.
Jawohl.
Und dann halt Techniker und Tourmanager.
Der Bus ist auf jeden Fall voll.
Ja, ist eine ordentliche Gang unterwegs. Und jetzt haben wir gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das alles gestandene Musiker und Musikerinnen sind. Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Thema. Denn was interessant ist am Mokka FD Orchester, ist, dass es eben kein Orchester ist, das aus Schauspielern und Schauspielerinnen besteht, die an manchen Stellen so tun, als könnten sie auch ein Instrument spielen. Nein, es sind alles Musiker, die vielleicht auch ein kleines schauspielerisches Talent mitbringen mussten, damit das Casting quasi aus eurer Sicht funktioniert hat, aber euer Casting ist ja quasi nur aus musikalischer Perspektive durchgeführt worden,
das
oder?
Das war die Ansage, das war der Wunsch von explizit Tikva und natürlich auch seinen beiden Partnern, Achim von Boys und Henk Handlöchten, dass sie auf keinen Fall Statisten, die so tun, als wenn im Bild haben wollten, sondern sie wollten eine Deckungsgleichheit von der Musik, die im Studio aufgenommen wird, weil man muss die Musik sozusagen vorproduzieren. Du kannst nicht auch noch die Musik, am liebsten hätten sie alles live, so wirklich so eben
so Hitchcock-mäßig.
Lars von Trier-mäßig live,
die
Musik on-scene-Dogma-mäßig, also live aufgenommen. Aber das ist natürlich nicht möglich, ist ja sehr aufwendig. Aber wir haben es praktisch sehr nah daran bekommen, weil wir im Mokka FD tatsächlich haben wir, die Szene wurde gedreht oben im alten Stummfilmkino im Delphi. Und die Tänzer, die das eingeübt hatten, die konnten das Lied singen. Also die hatten wirklich ihre ganze Choreografie, da waren 80 Tänzer.
Ja.
Und die haben es dann so abgefeilt, weil dann hat die Band natürlich live gespielt.
Ja.
Weil es ist ja auch dieses Instrumentarium, was wir da haben, ist eben so, dass man da nicht, man braucht gar keine Verstärkung. Die legen einfach los. Und dann haben die, waren so begeistert, dass sie mitgesungen haben. Und das heißt, dann wurde das aufgenommen.
Aha.
Also vom Soundmann, der live gesang, und der wurde dann dazu gemischt zu der Studiomusik, sodass du wirklich das Gefühl hast, dass eben die Luft vibriert, dass es tatsächlich live im Moment passiert und das macht diese Szene zum gewissen Anteil auch aus, dass sie berührt, diese Tanzszene, die berührt.
Ja, das ist auf jeden Fall was total unter die Haut geht und das liegt zum einen an der Komposition, wo sich der Gesang ja auch so ekstatisch in die Höhen schwingt, das ist ja auch was mit einem macht so, wenn dann aber noch diese choreografierten Tänze und das Mitsingen dazu kommt, spätestens dann muss man herzlos sein, um davon irgendwie nicht eine Gänsehaut zu bekommen oder so. Und da sind wir auch schon wieder an einem wichtigen Thema, ihr habt so eine eigene Soundphilosophie entwickelt fürs Mokka FD Orchestra, das hat damit zu tun, dass ihr eben nicht die 20er Jahre soundtechnisch nachbilden wollte, sondern ich habe gesagt, wir brauchen eine eigene Welt und die kann durchaus an manchen Stellen auch mal ein Instrument präsentieren, das damals noch nicht so häufig genutzt wurde oder einen Sound beinhalten, der damals noch gar nicht existierte. Hauptsache, dass das Feeling ist quasi eins, was mit Babylon Berlin so in Verbindung gebracht werden kann. Wie schwierig war es da, dann so eine Route abzustecken? Ich habe auch gehört, dass das so eine Vorgabe gewesen ist, der Titeltrack soll so klingen wie Relax von Frankie Goes to Hollywood aus den 20er Jahren. Das ist ja schon mal was, wo man sich zumindest was vorstellen kann.
Er sollte ein Gefühl haben. Also ist es, Tom sagte, stellt euch vor, wie hätte Relax von Frankie Goes to Hollywood funktional als Hymne, als sozusagen ein Ding, was den Leuten die Lampe anmacht und wo sie schon drauf warten. Wie hätte sowas geklungen?
Okay.
Daher kam sozusagen diese... So sind wir
dieses Briefing, ja.
Ja.
Aber ich glaube, das Interessante ist, und das ist, muss man auch den Regisseuren danken, den drei Companeros, dass die natürlich sehr wohl gewusst haben, dass es völlig anachronistisch wäre und auch man beraubt dann dem Ganzen eine gewisse Magie, wenn man sagt, man macht jetzt musikhistorisch alles korrekt.
Ja.
Weil es war dann natürlich auch das Mokka Efti, das ja damals tatsächlich als Tempel existierte, ist sozusagen das Berghain der 20er Jahre. Und man beschneidet sich ja dann selber, wenn man nicht eine Tür offen lässt und dann auch, sagen wir mal, unser Musikbastard Dasein da dann reinbringt. Nämlich, dass wir zwei Musiker sind, Sebastian Bukowski, das der arrangiert hat, auch sowieso, die natürlich schon viel mitbringen, viel erlebt haben. Und das wäre ja schade, wenn man sozusagen das nicht auch noch als Gewürz oder als Möglichkeit dazufügt. Und das Ganze wird dann einfach auch, glaube ich, vitaler.
Ja, und ich glaube, damit habt ihr jetzt in die Zeit quasi rüber gerettet, in der wir jetzt leben, denn das ist ja auch was Tolles, ihr habt es beschrieben als so eine Art Frankenstein-Moment, ja, das Mokka Efti Orchester lag da quasi als Filmorchester auf dem Seziertisch und plötzlich ist aufgestanden und auf Tour gegangen im Jahr 2018, glaube ich, zum ersten Mal, ja.
Ja, 2017 war der erste Gig im Schauspielhaus in Frankfurt und dann hat man erstmal diese logistische Hürde genommen, ja. Dann war uns klar, dass das eigentlich Frankenstein jetzt keine Herzrhythmusmassage mehr braucht, sondern eigentlich...
Es war einfach so eine klassische Koinzidenz. Wir werden gefragt von einem...
Filmhochschule in Offenbach.
Und wir merken, okay, das ist ja krass, das funktioniert ja wirklich live. Und gleichzeitig wird das Video lanciert zu Asche zu Staub. Als sozusagen von...
Teuerstes Musikvideo aller Zeiten.
Gar nicht mal, also das war wirklich, das war einfach, auf einmal war dieses Video da. Und dann fiel so wie Schuppen von Augen. Moment, das ist ja krass, wenn wir das jetzt wirklich losgehen lassen, das will von selber losgehen, dann gehen wir jetzt damit auf die Bühne. Und das heißt, Frankenstein lag erzuckend auf dem Seziertisch. Und dieses Video hat uns dann natürlich wahnsinnig geholfen, weil auf einmal die Illusion Wirklichkeit wurde. Die Leute kamen und kommen gefühlt, natürlich angeregt durch diese Filmszene, die einfach ein Klassiker schon ist.
Ja.
Kommen die Leute in den Club rein. Ja. Da kommt auch wirklich diese Frau auf die Bühne.
Ja.
Und das musst du sehen, was in den Augen der Leute passiert, wenn nach 3-4 Stücken diese Frau kommt.
Ihr kriegt eine Gänsehaut, wenn du es erzählst gerade schon.
Aber das Interessante ist, und das ist auch, jetzt lenke ich das Gespräch so ein bisschen auch auf das Album, eben Erstausgabe, das ist sehr wohl die Erfahrung, die gemacht wird von dem Publikum, dass wir uns natürlich auch gelöst haben von der Seele und dass das Konzert ein eigenständiges Ding ist.
Ja.
Und wir erzählen natürlich ein paar Anekdoten über die Drehs und was so passiert ist. Das reduzieren wir vielleicht jetzt auch. Aber es ist so, dass die Leute merken, das ist eigentlich im Prinzip jetzt ein eigenständiger
während der Show.
Act. Ja.
Sie merken, sie kommen dahin.
Ja. Keine
Nach anderthalb Stunden ist es sozusagen eine davon zwar inspirierte, aber doch abgeschlossene und abgekoppelte Erfahrung.
Das ist echt irre. Und eben keine Retro-Veranstaltung, so hast du es der Taz eben gegenüber, glaube ich, mal formuliert. Das ist eben jetzt nichts, was so die 20er Jahre abfeiert als das beste Zeitalter, das wir alle leider verpasst haben oder so. Da gab es ja auch durchaus Probleme, die man nicht ignorieren kann. Insofern finde ich das auch ganz
heute.
Ja. Und dann finde ich auch ganz interessant, weil wir jetzt gerade schon gesprochen haben über so eine Parallele, die von Mokka Efti in Richtung Berghain geschlagen werden könnte. Da finde ich ja auch dann ganz interessant die Beobachtung, dass ihr gerne auch mit 130 BPMs gearbeitet habt. Also ja. 130 Schläge pro Minute, das klassische Techno-Tempo.
Ja, das war aber tatsächlich...
Das war das Tempo der Zeit auch damals.
Ne? Berlin war flott. Tempo. Berlin galt als die Stadt mit Tempo. Ja. Ja. Und Berlin hatte ja wirklich auch eine größere Dichte als heute. Innerhalb des S-Bahn-Rings lebten mehr Leute als heute. Mhm. Es ist überall eine Straßenbahn. Berlin war so ein vibrierendes industrielles Ding. Und das war dann, als wir mit dem Song losgingen, klar, war auch ein Stück weit der Auftraggeber. Mit Lola Rent war auch in meinem Kopf. Ich wusste
ja,
schon,
stimmt.
Ich wusste schon, was er eigentlich wollte.
Also die Liste war immer high energy.
Hier, Tom, lass mal Lola Rent nochmal gucken. Ich glaube, ich weiß, was er will ungefähr. Das ist ja ganz geil. Entschuldigung?
Nee, High Energy stand immer hinter den Songs.
Okay.
Beim Briefing, ja. High Energy Charleston, noch schneller. Und das ist ja auch das Schöne bei uns im Programm. Wir haben wirklich so Nummern, die schon fast so ein bisschen rotzig punkoid sind, wenn wir dann Gas geben.
Weil das auch die Musik der Zeit war. Jazz in den 20er Jahren fing an. Das heißt, es war eigentlich der Hip-Hop, es war der Drum and Bass, es war der Techno der Zeit damals. Ja. Es war einfach nicht. Also John Coltrane war noch nicht da gewesen, hatte alles in die Abstraktion geführt. Es war einfach die Musik, die hippe Tanzmusik, die irgendwie underground war, die verboten war. Die auf jeden Fall nicht
gut war. Ja, oder die neue Hochkultur
war. Die so eine niedrigere Schwelle vielleicht hatte. Ja, ja. Also man musste jetzt nicht vorgebildet sein, musikalisch so einen Jazz-Gig zu genießen, zu diggen, sondern das war dann einfach funky Stuff. Ich würde vorschlagen, wir hören nochmal rein in den funky Stuff, den ihr jetzt aufgenommen habt. Für die Platte Erstausgabe, die jetzt am Freitag erscheinen wird, am Montag findet die Record Release Party dazu statt. Und wir hören hier nochmal rein in das Stückchen, das ihr mit Moritz Krämer zusammen aufgenommen habt. Auch eine ganz interessante Kombination, können wir vielleicht auch nochmal kurz drüber reden gleich. Das Mokka FD Orchestra mit Süße Lügen featuring Moritz Krämer. Das Mokka FD Orchestra mit Süße Lügen featuring Moritz Krämer und insofern vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das Mokka FD Orchester es geschafft hat, quasi mit der eigenen Soundphilosophie im Jetzt und Hier stattzufinden, denn die Art, wie Moritz Krämer intoniert, phrasiert, Texte schreibt und singt, ist jetzt nicht so 20er-Jahre-mäßig, das ist eigentlich eher typisch für so die Noughties oder die Late 90s, Early 10er-Jahre. Der 2000er. Insofern auch eine bewusste Entscheidung, da mal jemanden ranzuholen, glaube ich, ans Gesangsmikrofon, der so einen Kontrapunkt fast schon abliefert.
Genau, das ist es. Hast es auf den Punkt gebracht. Sebastian Borkowski, der war, glaube ich, mit Meute unterwegs auf einem Festival in...
Das Festival hat auf jeden Fall das eigene Radioprogramm. Die haben so eine eigene Playlist gehabt. Aha. Und jedes dritte Lied war Moritz entweder solo oder mit der Höchste Eisenbahn. Und dann steht er am Soundcheck, steht er neben ihm. Und dann kommen die ins Reden und Moritz zeigte sich auch total interessiert, was wir so treiben. Und dann hat irgendwie Mario ihm zwei Stücke, hast du ihm?
Genau, geschickt.
Geschickt und bei Süße Lügen ist es dann wirklich so richtig wie so eine Blume. Es ist weil man erwartet es gar nicht. Ne?
Genau, und der wird jetzt auch, am Montag singt er zwei Nummern. Und der wird auch teilweise mit auf Tour gehen.
Oh, cool.
Genau, und wir denken uns bestimmt das eine oder andere noch aus, weil es ist genau das, was du auch gesagt hast. Es ist eben nicht die klassische Reflex, dass man jetzt irgendwie in dieses 20er-Jahre-Ding geht, sondern genau die Brechung, ohne dass es, also es muss musikalisch immer noch Sinn machen oder sich gut anfühlen, aber die Brechung ist wichtig. Ja.
Was ich auch noch erwähnen möchte immer, ist natürlich der Brian Ferry, der mit dem Jazz Age, das war einfach da, wir hörten diese Alben in der Vorbereitung auch und das hat die Lampe angemacht, weil das ist natürlich auch eigentlich durch einen Film, also auch Brian Ferry kommt durch Baz Luhrmann und den Auftrag für The Great Gatsby Musik zu machen, kommt er überhaupt dazu, sein eigenes Repertoire nochmal aufzunehmen in diesem 20er-Jahre-Vibe.
Aha.
Und das, wir haben das dann angehört und dachte, okay, da hängt der Hammer.
Ja, krass. Und gute Einflüsse habt ihr euch da rausgesucht und man muss euch beiden, glaube ich, Komplimente dafür aussprechen, dass ihr nach einem gewissen Grad der Recherche auch auf die richtigen Schlüsse gekommen seid. Man muss aber auch die Regisseure nochmal dafür loben, dass sie euch so viel Freiheit gelassen haben. Denn ich glaube, ohne diesen auch, es gab ja auch kein Budget, keine krasse Budgetgrenze, also wahrscheinlich irgendwo schon, aber ich meine, ihr habt mit wahnsinnig vielen Leuten aufgenommen, alles professionelle Musiker, ihr geht jetzt mit 14 Leuten auf Tour, das ist ja alles jetzt nichts, wo man sagt, wir müssen ein bisschen auf das Gesamtbudget des Filmes achten, sondern das ist ja in der Größe nur entstanden, weil man irgendwann auch gesagt hat, es ist jetzt wichtiger, dass die Kunst was wird oder
Also überbezahlt waren wir nicht. Nee, aber wir holen es uns jetzt natürlich zurück.
Durch
weil,
die Tour.
Weil diese, wie gesagt, diese, was ich ja auch schon mal gesagt habe, die Realisation, dass dieses Promo-Video für den Film, alles war nur für den Film.
Mhm.
Sobald es abgedreht war und geschnitten war im Kasten, waren die happy.
Eigentlich war ja dann euer Job getan.
War alles getan.
Erstmal,
so, und ja. Mhm. Und das Scharnier ist das Video mit 7 Millionen Klicks. Ja? Das ist einfach krass. Wie kommt man zu 7 Millionen Klicks? Also,
ja gut, das ist ja nicht nur das Video, sondern es ist ja ganz klar, dass wir bewusst die Serie auch als Gütesiegel und Dosenöffner und ein Veranstalter, ja, auch ein Radio, jeder ja, braucht ein Thema und der, letztendlich auch das Publikum weiß dann, aha, das ist von der Serie und das war natürlich unser, sagen wir mal, unser Vitamin B, ja, das wir dann da extrahiert hatten. Und dann haben wir sozusagen dann eben unsere eigene Platte gemacht.
Ja. Die am Freitag erscheint. Eine erste LP vom Mocker FD Orchester. Hat sich das jetzt schon so freigeschwommen und emanzipiert, dass man sagt, unter Umständen machen wir auch eine zweite, selbst wenn es keine vierte Staffel gibt von Babylon Berlin?
Aber
ja,
hallo.
Gute Idee.
Ja, ist eine gute Idee, sagst du. Könnte man eigentlich so machen, ja. Sehr schön. Wie wichtig, vielleicht so als abschließende Frage, weil ich das auch gelesen habe und ganz interessant fand, wie wichtig war denn dieses Einrufen des gesamten Teams, der gesamten Crew auf die 20er Jahre? Ich habe gehört, da gab es vor Drehbeginn so Abende, wo man wirklich...
Jour fix.
Ja,
immer, immer donnerstags, alle super. 2 Wochen.
Ja.
Und es war richtig toll, weil es einfach einmassiert. Es ist sozusagen so schleichend, kommt mal wieder... Trink mal was und dann kommt irgendwie ein Vortrag.
Super, weißt du, Historiker, so Geschichtslehre hätten wir gerne gehabt. Ja. Verschiedene Schwerpunkte, Technologie, Kultur, Emanzipation.
Sittengeschichte,
abgefahren. Aber toll, was für eine gute Idee, da einfach Idee. Das Team so reinzuführen.
Und dann wieder eine Pause und dann wird ein Film gezeigt aus der Zeit.
Ja.
Das ging über Wochen so und das tatsächlich hat dann über... ist dann so eingesackt und irgendwann fängst du an, und zwar nicht nur wir Musiker, sondern auch die Set-Designer, auch die Schminkleute, die was weiß ich, alle, die Kameraleute, das Vokabular der Zeit zu verinnerlichen und auch zu verdrahten mit dem, was man selber sozusagen an Vokabular hat.
Ja.
Das ist irgendwie
top. Und das war für dich, glaube ich, besonders wichtig, weil ich auch heute gelernt habe, dass deine erste Reaktion auf Toms Anfrage, ob du nicht was machen kannst für Babylon Berlin, eine Serie, die in den 20ern spielt, weil deine erste Reaktion wohl so, ich habe keine Ahnung von den 20ern. Such dir da mal jemand anders. Wie dankbar bist du denn dafür, dass Tom
das nochmal gesagt hat? Das habe ich nicht gesagt. Such dir mal, also ich hab nur ganz ehrlich gesagt, aber Tom ist ja auch selber ein genialer Dilettant.
Mhm.
Also er geht ja auch mit seiner Musik echt mutig voran. Er hat dann irgendwie sich Reinhold gesucht, Reinhold Heil und Johnny Klimek, die natürlich weitere, aber jedenfalls Tom ist an der Stelle total offen. Er sagt, nee, 5 gerade sein ist schon gut, weil es geht um den Ausdruck und den Inhalt.
Mhm.
Und keine historische Akkuratesse.
Ich finde das so toll, weil wir jetzt ja hier eigentlich über eine Auftragsarbeit sprechen mit 2 Komponisten, die selber auch eine Biografie oder eine Diskografie haben. Du hast schon in den 70er Jahren mit Nick Cave oder in den 80er Jahren mit Nick Cave gespielt. In den 50er Jahren. Du hast damals bei Babylon Berlin hast du im Originalorchester mitgespielt. Nein, aber Entschuldigung, das war jetzt ein Jahrzehnt der Wechsel. Aber seit den 80er Jahren bist du musikalisch aktiv, warst in verschiedensten Bands mit ganz berühmten Leuten unterwegs. Und jetzt ist es absurderweise so, dass so eine Auftragsarbeit einer der größten Erfolge wird. Und das Schöne dabei ist aber, dass es ja eine Auftragsarbeit ist, deren Ergebnis euer Herzensblut quasi auch ist. Auftragsarbeiten sind ja dann oft so, dass man sagt, ich habe es halt schön gemacht für den Chef, aber das ist ja hier was ein ganz anderer Schnack, habe ich das Gefühl.
Ja, wir sind halt dann noch mehr als schwanger geworden, sondern wir sind dann, ja, wie hast du das so schön gesagt, wir haben dann Kinder gekriegt und das Kind oder Frankenstein läuft jetzt.
Mhm. Und guckt Tom nicht mehr mit dem Arsch an. Das ist ja euer Kind.
Aber das liegt aber an dem Thema. Es liegt einfach wirklich auch, das war eine der Sachen, die am Anfang auch klar wurden. Diese Zeit vor 33 ist eben unterbelichtet.
Ja.
Also wir sind so geprägt, unsere ganze Bildung, unsere ganze Matrix ist geprägt 33 bis 45. Das ist irgendwie so festgenagelt. Und das, die eigentliche Zeit, in der vorher alles amorph war, in der es eben keineswegs sicher war, dass es so ausgehen würde, wie es dann ausgegangen ist, das ist die Zeit vorher. Und es ist eigentlich in der Biografie von jedem, der in Deutschland, sagen wir mal, Eltern und Großeltern hat, ja, und es sind ja doch noch ein paar Leute, ja, ist es sozusagen so, du kratzt ein bisschen an der Oberfläche und hast auf einmal damit was zu tun.
Direkte
Bezüge. Du merkst, du hast direkte Bezüge. Und das ist die tiefere Bedeutung, für das ganze Ding.
Warum für das Projekt.
Warum es funktioniert vielleicht auch, ja. Warum es alle kriegt.
Das ist kontextuell, nimmt uns das einfach alle mit rein.
Ja. Das Mocky FDA Orchestra wird uns noch weiter begleiten. Das haben wir, der FD Orchester wird uns noch weiter begleiten. Das haben wir, glaube ich, an dieser Stelle so etabliert. Ich würde noch stundenlang mit euch weiterquatschen, aber jetzt ist es kurz vor 6 und um 18 Uhr ist die Sendung vorbei. Insofern muss ich mich leider von euch verabschieden. Vielen, vielen Dank für den kurzen Besuch. Vielleicht können wir auch noch mal mit euch so ein Ohrspiel aufnehmen in näherer Zukunft, wo ihr mal eure Lieblingslieder noch mal präsentiert, weil ich glaube, dass ihr gute Geschichten erzählen könntet.
Ja, sehr gerne.
Und ansonsten erstmal viel Spaß, viel Glück mit der Platte. Am Freitag erscheint Erstausgabe, die erste LP des Mocha FD Orchestras. Und am 17. ist dann Record Release Party. Für die dürfen wir sogar noch Tickets verlosen. Letzte Tickets, die ich jetzt raushaue unter der 030 2000 9000. Ansonsten muss man ein bisschen abwarten. Im Juli gibt es nochmal so eine Show in Marienwerder am 10. Juli. Und dann nochmal der nächste Berlin-Gig, auch jetzt schon ankündigungswert. Im Huxleys am 3. Dezember.
Ja, Metropol auch Ende März.
Metropol ist aber auch schon komplett ausverkauft.
Ja, naja, wollte ich nur mal
Das erwähnt der natürlich gerne auch.
Ich mache mach einen Soloabend natürlich.
Genau.
Am
4. März.
Am 4. März im Roten Salon.
Ja, ich sehe Monster, heißt das Soloprojekt von Nico Weidemann, auch sehr zu empfehlen. Denn Nico Weidemann hat einiges zu erzählen. Das Nähkästchen ist ziemlich groß von Nico Weidemann. Ein Nähkasten.
Ein musikalischer
Nähkasten. Vielen, vielen Dank für euren Besuch. Viel Glück mit der Platte, viel Glück auf Tour. Sobald was Neues gibt aus der Mocha FD-Ecke oder aus der Küche, genau, kommt gerne nochmal vorbei. 030 2000 9000, das ist die Nummer für die letzten Tickets für die Record Release Party am Montag im Ballhaus. Bei mir im Studio waren Nico Weidemann und Mario Kamien, die beide hauptverantwortlich sind für den Soundtrack und das Mocha FD Orchestra. Babylon Berlin läuft jetzt die dritte Staffel an, bereits auf Sky. Leute, die jetzt kein Bezahlfernsehen zu Hause haben, müssen noch ein bisschen warten. Kommt dann aber
können sich die ersten beiden Staffeln angucken.
Da kann man sich schon mal so reingrufen, falls man das noch nicht gemacht hat. Vielen Dank für euren Besuch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.